Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Gleich erinnern wir an einen Mann, der gerne Gegenstände so malte, dass sie lebendig wurden. Dann fragen wir, wie Großkonzerte die Umwelt weniger belasten können. Wir rufen in Chemnitz an, um zu erfahren, wie die Stadt sich auf das Kulturstadtjahr vorbereitet. Und wir spielen ein neues Computerspiel, auf das Fans schon seit Jahren warten. Und jetzt geht es um einen Mann, der gerne Alltagsgegenstände malte, aber so, dass sie zu uns gesprochen haben. Er schuf Geräte, wenn man so will, mit einem künstlerischen Eigenleben. Konrad Klapeck, Düsseldorfer Maler, Grafiker, Professor an der Kunstakademie Rheinländer.
Ich werde nicht so sehr gerne als deutscher Maler apostrophiert, was natürlich häufig passiert, aber ich fühle mich sehr viel mehr als rheinischer Maler. Der rheinische Frohsinn, der rheinische, durchaus häufig auch hintergründige Humor, auch der Geist des Karnevals, auch in seinen vielleicht etwas vulgären Ausprägungen, das prägt mich sehr. Und da fühle ich mich doch besser verstanden, wenn ich als rheinischer Maler apostrophiert werde.
Konrad Klapeck, 88 ist er geworden. Wir wollen an ihn erinnern mit Raimund Stecker. Er ist Professor an der Essener Hochschule der Künste. Ein Mann, der ihn persönlich gut kannte. Schönen guten Abend.
Einen schönen Abend nach Berlin.
Vielleicht beginnen wir erst einmal mit den Objekten, die Konrad Klapeck sein Leben lang gerne malte, auf seine ganz eigene Weise. Was hat ihn da fasziniert an Schreibmaschinen, an Duschen, an Wasserhähnen, an Telefonen, an Nähmaschinen, an Bügeleisen, die darzustellen aus diesem Alltagsgebrauch heraus, aber irgendwie dann auch anders zu zeigen? Was war das?
Ich glaube gar nicht, dass es um die Darstellung der Gegenstände ging, sondern er hat diese Gegenstände wirklich beseelt. Also natürlich war er als Freund von Breton auch angetan von dem Pissoir, das Duchamp irgendwo hingestellt hat, aber das Pissoir von Duchamp ist einfach ein Urinierbecken, basta, fertig, aus. Und Klapeck hat in dem, was ihn umgeben hat, zum Beispiel in dieser Schreibmaschine, hat er einfach das Wesenhafte gesehen. Also er hat eine Typomaschine dann auch der Gesetzgeber genannt. Er hat in diesen Gegenständen die Funktion gesehen, die den Menschen eben auch beherrschen. Ein Bügeleisen-Fanatikerin. Es geht immer so weiter. Er hat immer in diesen Gegenständen Dinge gesehen, die er in Menschen gesehen hat, und das hat er dann umgesetzt. Und er hat sich nicht damit begnügt, einfach nur die Gegenstände abzumalen. Das hat er auch mal wunderbar gesagt. Klar, ich habe angefangen, die Sachen abzuzeichnen, abzumalen, so gut wie es ging. Und dann, wenn sie fertig sind, haben sie angefangen, zu mir zu sprechen. Und dann habe ich ihnen das Subjekt gegeben, was sie hinterher ausdrücken.
Also er hat sie offenbar auch lebendig gemacht auf eine gewisse Art und Weise. Was hat er denn da an ihnen betont, dass sie lebendig wurden?
Ich glaube, jeder sieht in einem Gegenstand nicht nur den funktionierenden Gegenstand. Sonst hätte man ja, was weiß ich, nicht seine Lieblingstasse. Und er hat das einfach wirklich umgesetzt. Er hat den Misanthropen, er hat denjenigen, der mit nichts zufrieden ist, hat er in einem Taschenmesser gesehen, hat das Taschenmesser dann ausgeklappt und hat dann eben das Messer und den Flaschenöffner und den Dosenöffner und so weiter, alles Dinge, die in dem Taschenmesser drin sind, waren für ihn Attribute eines Misanthropen. Und das hat er dann ja in einer ganz, ganz coolen, sich aneignenden Art und Weise umgesetzt, sodass man heute, wenn man die Bilder sieht, so sehr viele gibt es ja nicht, aber wenn man die Bilder sieht, dann nie nur vor einem Bügeleisen steht oder vor einem Dampfbügeleisen sogar steht, sondern man steht dann wirklich vor einem Dampfbügeleisen, das nicht ein Objekt ist, sondern eine Person ist, mit der man in Kommunikation tritt.
Hat das auch was Ironisches? Also ich meine, er hat ja immer betont, wir haben ihn auch schon gehört, dass er gesagt hat, er ist weniger als deutscher Maler bitte wahrzunehmen, sondern eher als rheinischer Maler. Er sprach vom Geist des Karnevals. Also er hatte offenbar auch einen gewissen Spaß am Spielen mit diesen Objekten, oder?
Er kommt aus einer unglaublich bildungsbürgerlichen Familie. Seine Mutter war die berühmte Kunstkritikerin Anna Klapeck. Sein Vater war auch Professor der Akademie, ist aber gestorben, als er 4 Jahre war. Und er hat diese Geschichte nie losgelassen. Und wenn Sie sagen, dass er kein deutscher Maler war, sondern ein rheinischer Maler, dann muss man eben auch sagen, er ist jetzt 1935 geboren und 2023 gestorben. Er ist vielleicht wirklich einer der Letzten, die vorgelebt haben, dass Kunst aus einer regionalen Bindung kommt und sich bewähren muss international, um dann wiederum regional geschätzt zu werden. Heute versuchen ja alle gleich global zu sein über die Netze, die wir haben, um bekannt zu werden. Nein, er hat sich ganz einfach in die Galerie Schmeler gesetzt, ist nach Paris gefahren, hat dann dort André Breton kennengelernt und so weiter. Das hat alles eine ganz, ganz, ja, analoge Erfahrung dahinter mit sich gebracht. Und seine Bilder sind sehr, sehr langsam gemalt. Er hat auch nicht sehr viel gemalt. Und da muss man ja auch ironischerweise fast schon sagen, mein Gott, ist doch wunderbar, wenn jemand so langsam malt wie Konrad Klappig, dann muss er A, nicht so viel malen und vor allem, er muss sich nicht so viel einfallen lassen.
Zum Glück hat er dann ja auch nochmal eine Professur in Düsseldorf bekommen, sodass er vielleicht ein bisschen ruhiger das angehen konnte mit dem Verkaufen von Bildern, ne?
Ja, ich glaube, große finanzielle Schwierigkeiten gab es aufgrund des Elternhauses eh nicht, aber es ist natürlich eine große, große Genugtuung gewesen für ihn, praktisch in die Fußstapfen seines Lehrers Bruno Goller zu stapfen, der übrigens von nicht wenigen Kunsthistorikern als nach Beckmann der wichtigste figurative Maler des 20. Jahrhunderts aus Deutschland gesehen wird. Aber Bruno Goller, ähnlich wie Konrad Klappbeck, als er die Ausstellungseinladung hatte zur Tate Gallery nach London, hat Bruno Goller gesagt, London, da war ich noch nie, was wollen die mit meinen Bildern? Machen wir nicht. Das ist dieses Denken, das ist ein anderes Denken als das, was wir heute im Sinne Andy Warhols kennen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mindestens ein paar Minuten im Leben mal weltberühmt waren.
Ja, aber weil wir jetzt dann doch schon recht international waren in der Beschreibung auch der Wirkung seines Werks. Sie haben André Breton erwähnt, also diese Künstlerfreundschaft, die ihn ja mit ihm dort verbunden hat. Aber Sie selbst haben ihn auch nochmal in eine Verbindung gebracht, nämlich mit Lucian Freud und Balthus zum Beispiel haben ihn verglichen damit. Das war, glaube ich, auch eine Art erste Kontaktaufnahme mit ihm. Wie fand er diesen Vergleich?
Ja, er fand ihn vollkommen richtig. Es hat ihn, also er sagte, es würde ihn sehr ehren. Es war damals, haben wir ein Telegramm geschickt vom Kunstverein zu ihm.
Und, als man noch Telegramme schickte, das heißt also, wir reden von ferner analoger Zeit dann.
Ja, zum 60. Geburtstag, das ist also über 25 Jahre her. Und kurz später kam dann die Einladung zu ihm ins Atelier. Dann war er an einem der größten Bilder, wenn nicht das größte Bild, das er gemalt hat, im Zeitalter der Gewalt, eine große Raupe. Und dann haben wir uns stundenlang über dieses Bild unterhalten und kamen dann natürlich auf die Kunstszene zu sprechen und müssen dann ja sehen, dass Konrad Klappbeck im Westen Deutschlands, also in der Bundesrepublik, eigentlich nach 1945 der einzige gegenständliche Künstler ist, der international durchgekommen ist. Alle anderen gegenständlichen figurativen Künstler kamen aus der DDR, beziehungsweise wie Markus Lüpertz, aus der Tschechoslowakei. Und das hat ihn eben dann sehr gefreut, dass da jemand aus diesem mondänen Kunstverein nebenan sagt, Mensch, wir haben in deutschen öffentlichen Sammlungen kein Edward Hopper, wir haben kein Balthus, wir haben kein Lucian Freud und nur ganz wenige Klappbecks. Und dann sagt er eben, ja, das ist eben mein großer Nachteil. Meine Malerei ist nicht dazu geeignet, im Westen so populär zu werden.
Aber mit einer Sache kamen Sie irgendwie nicht auf den grünen Zweig, ne? Was die Liebe zum Jazz angeht. Konrad Klappbeck liebte den Jazz und Sie liefen weg.
Das ist natürlich eine Generationenfrage. Damals war die Düsseldorfer Altstadt einfach eine Jazzmeile. Konrad Klappbeck war mittendrin, wo immer er war. Er hat das mal sehr, sehr schön auch geschrieben. Er guckt sich einen Duschkopf an und er sieht ein Saxophon. Also sieht er natürlich auch ein Saxophon und sieht einen Duschkopf. Und das sind Assoziationen, das gebe ich zu, da habe ich dann gestreikt.
Auch in dieser Hinsicht, glaube ich, wird er fehlen, ne? Als Person und als jemand, mit dem man vielleicht auch in der Düsseldorfer Altstadt mal unterwegs sein kann und ein bisschen Musik genießen kann.
Vielleicht noch ein Getränk dazu. Der ist ja auch gerne auf der Reeperbahn gewesen. Und,
also feierfreudig.
Ja, feierfreudig nicht. Er war ja immer höchst korrekt gekleidet. Ich habe den, glaube ich, nie ohne Krawatte gesehen. Er hat noch gemalt im Malerkittel und er war schon extrem wertkonservativ, so würde man das, glaube ich, heute sagen. Und hat das auch wirklich zelebriert, ist sehr beamtisch mit dem Fahrrad morgens zur Akademie gefahren, hat in seiner Aktentasche hinten sein Brot gehabt, ist in sein Atelier gegangen, das es in der Akademie gab, hat dort angefangen zu malen, hat dort mit den Studenten dann eben auch diskutiert. und war, das war unter Lüpertz an der Akademie eben wirklich noch üblich. Da habt diejenigen, die einmal im Monat kamen, einmal im Semester kamen. Ja, und es gab eben Künstler wie Konrad Klappek, die auch ganz, ganz wichtig waren, die jeden Tag in der Akademie waren.
Raimund Stecker, Professor an der Essener Hochschule der Künste, über den Düsseldorfer Künstler Konrad Klappek, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
So, und jetzt gehen wir nach Wacken. Das hat ein Problem. Das Festival, das große und legendäre Festival auf dem norddeutschen Acker, muss sich deutlich einschränken, denn der Boden ist durchgeweicht nach tagelangem Regen, nach diesem heftigen Regen auch. Und bei aller Liebe zum Schlamm wird das nicht einfach für knapp 100.000 Besucher, sodass die Veranstalter sogar gebeten haben, später oder gar nicht zu kommen. Jedenfalls ganz sicher nicht mit Autos zu kommen. Damit kommt man da nicht mehr hin. Man könnte das Ganze, die Lage dort, auch auf das zunehmende Extremwetter zurückführen. Und das wiederum bringt uns zu einem anderen Thema, das Konzertveranstalter auch umtreibt, nämlich Nachhaltigkeit selbst. Wie können große Konzerte nachhaltiger werden, weniger umweltschleudern, die sie zum Teil immer noch sind? Fragen wir doch jemanden, der sich damit ganz intensiv beschäftigt hat, von der Umwelt-NGO Cradle to Cradle, den Geschäftsführer Tim Jansen, der jetzt hier im Studio ist. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung, hallo.
Sie haben Konzerte von den Toten Hosen und den Ärzten in Berlin mitbetreut im letzten Jahr und versucht, dort so nachhaltig wie nur möglich zu sein. Was genau haben Sie da erreicht?
Wir haben zusammengearbeitet mit der Produktion. Also die Künstler haben gesagt, probiert das doch mal aus, wie weit können wir gehen? Weil in diesem Zusammenhang mit Großveranstaltungen, Nachhaltigkeit ist ein alter Hut. Also da wird sich schon seit vielen Jahren drum gekümmert. Aber die Frage von Müll, von Ressourcen, von Kreislauf, wenn wir das integrieren wollen, dann merkt man ganz schnell, und das haben wir über 2 Jahre vorbereitet, für viele wird diese Frage zum allerersten Mal gestellt.
Und was haben Sie gemacht bei den Konzerten, dass es nachhaltiger wurde?
Also wir haben wirklich geschaut, alle Bereiche, von Sanitär über Wasser, über Nährstofflogistik, Catering, Mobilität, Energieerzeugung bis zum Merchandise. Geht das gesund? Geht das kreislauffähig? Können wir CO2-Emissionen reduzieren? Können wir Wasser in den Kreislauf bringen? Wir haben zum Beispiel 80% der Toiletten kreislaufmäßig geführt. Wir haben also Flüssig- und Feststoffdünger hergestellt. Wir haben mit den Klärwerken zusammengearbeitet. Wir haben 20.000 Cradle-to-Cradle-Textilien entlang der ganzen Lieferkette menschenfreundlich produziert mit sauberem Wasser, was genauso sauber aus der Fabrik in Indien rausläuft, ja, in Polen bedruckt wird mit Spezial-Offset-Druckfarben. Das geht alles in Deutschland, in Europa, aber auch in der internationalen Lieferkette. Man kann Bühnen anders bauen. Wir haben 100% Erneuerbare umgesetzt. Wir haben einen hohen
Anteil. Also 100% Ökostrom haben Sie verwendet.
Genau, Ökostrom. Mhm. Vegetarisch-vegane Ernährung, das hat auch einen großen Einfluss auf die CO2-Emissionen. Wir haben Mehrwegverpackungen vor Ort umgesetzt, Müllkonzepte. Wir haben mit den Besuchern gesprochen. Also man kann an allen Stellen.
Jeden einzelnen Punkt sind Sie durchgegangen, der irgendwie möglich war.
Und das ganze Leben spielt sich, das war ja an dem Beispiel Tempelhofer Feld. Das ganze Leben spielt sich da ab. Die Leute kommen hin, die wollen Spaß haben, die wollen trinken, essen, einkaufen.
Da, wo früher der Flughafen war, muss man dazu sagen, alle, die Berlin nicht kennen, großes Feld, die alte Start- und Landebahn des Tempelhofer Flughafens, jetzt ein Freizeitpark.
Ja, genau, wobei temporär, muss man sagen. Also ich glaube, da geht noch ganz viel mehr, weil die Diskussion geht ja jetzt weiter. Also wie kann eine Spielstätte wie das Tempelhofer Feld, wir haben ja gezeigt, dass da mehr geht. Da hat niemand vorher 100% mit erneuerbaren Energien veranstaltet.
Wie aufwendig war das zum Beispiel? Also erneuerbare Energien dahin zu bringen, zu diesen Konzerten?
Außerordentlich aufwendig, weil man muss Kabel, Unmengen an Kabel verlegen, um da sich sozusagen in den Strom zu stecken und auf Dieselgeneratoren zu verzichten. Das haben wir umgesetzt und das ist natürlich auch eine Standortfrage. Wir haben zum Beispiel, was die Anreise der ganzen Besucher angeht, 80% etwa ÖPNV zu Fuß mit dem Rad.
Was mitten in Berlin natürlich relativ einfach ist, ne?
Genau. Ja. Und ich glaube, da müssen wir darauf hinweisen. Es geht heute schon viel mehr, als wir denken. Und das haben wir rausgefunden. Also das war eine Vorbereitung von 2 Jahren mit den Produktionsleuten von Loft, von KKT, mit den Ärzten, mit den Hosen, also zusammen mit den Künstlern und allen Leuten hinter den Kulissen. Das war viel Arbeit, weil sie müssen an jeder Stelle die Frage stellen, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern ein Stück weit drüber hinaus. Ist das recycelbar? Ist das gesund? Was passiert danach damit? Und am Ende, ich habe Kanister dort gesehen, ja, literweise Urin, den wir da gesammelt haben, der ist in ein Forschungsprojekt gegangen, damit wir daraus wieder Düngemittel herstellen.
So weit ging es sogar.
Wir haben sozusagen, wenn wir über Konzerte sprechen, müssen wir auch über Landwirtschaft reden, weil die Leute konsumieren dort Getränke und Essen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Der Merchandise, der da gekauft wird, ja, der verursacht überall an unterschiedlichen Stellen auf der Welt heute Probleme. Und es geht aber auch anders.
Wie hoch waren die Mehrkosten im Vergleich zu einem regulären Konzert dieser Art?
Also das Interessante fanden wir auch, Diese Überlegung ist zu Corona-Zeiten entstanden und die Tickets waren bereits verkauft. Das heißt, was die Produktionsleute gesagt haben, wir wollen das ausprobieren, weil wir daran glauben, dass sich das in Zukunft lohnen wird. Das heißt,
Also keine Budgeterhöhung eigentlich.
Eigentlich nicht, aber die haben natürlich schon höhere Kosten gehabt, weil was einfach heute mehr kostet, ist, mit Leuten drüber zu sprechen und zu sagen, mach das bitte anders. Und dann sagen Leute, das habe ich noch nie anders gemacht. Lass uns das so machen, wie wir es sonst auch immer machen. Und in dem Moment wird es teurer. Das heißt, wir haben jetzt ganz viel auch dafür getan, alles, was wir gelernt haben, aufzuschreiben. Wir haben eine große Website. Wir machen jetzt auch zusammen mit dem BKM machen wir eine große Publikation, die auch jetzt gefördert wurde. Die wird jetzt im August.
Die Kulturstaatsministerin.
Genau, über die Kulturstaatsministerin wollen wir alle Erkenntnisse, haben wir aufgeschrieben zusammen mit unseren Partnern und werden das jetzt im August veröffentlichen.
Das war also exemplarisch letztlich, was Sie da gemacht haben und vielleicht so in der Form nicht so einfach wiederholbar? Also bei dem Aufwand, bei den auch Mehrkosten, die es gab und bei der vielen, vielen Arbeit. Also ich meine, nicht jedes Großkonzert kann 2 Jahre lang vorbereitet werden und unter all diesen Aspekten tatsächlich auch dann letztlich durchgeführt werden. Inwieweit kann man das verallgemeinern? Inwieweit könnte das die Musikbranche wirklich ganz praktisch, ganz alltäglich verändern?
Also was wir gesehen haben, das ist ja ein großer Umfang. 60.000 Zuschauer auf dem Tempelhofer Feld und das Thema Cradle to Cradle hat natürlich an manchen Stellen ganz gut geklappt und an manchen Stellen noch nicht. Aber mit jedem Gewerk, mit jedem Akteur, haben wir diese Frage über 2 Jahre thematisiert und die haben das jetzt verstanden. Auch wenn das noch nicht überall zu 100% klappt, haben die allermeisten gesagt, wir wollen dranbleiben. Wir wollen nicht zurückfallen auf das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, jetzt hier am Standort Tempelhofer Feld wissen wir, die Diskussion geht weiter und man überlegt,
in Berlin vielleicht, ja.
Aber kann das nicht der Standard für die Zukunft werden? Ja. Und viele haben sich gemeldet aus der ganzen Republik und darüber hinaus, die gesagt haben, wie habt ihr das gemacht? Wir wollen das bei uns auch umsetzen und wir haben gesagt, vielleicht kriegt es besser hin, weil da ist noch Luft nach oben.
Auch bei den Festivals draußen auf dem Land, da geht es ja schon mal los. Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über einen innerstädtischen Ort.
Genau.
Wenn wir jetzt, Anlass des Gesprächs war ja die Situation in Wacken. Das ist draußen auf dem Acker. Und die meisten größeren Sommerfestivals sind natürlich draußen, manchmal auch schlecht erreichbar, zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ganz andere Bedingungen, ja, auch infrastrukturell. Viel schwächer, viel anfälliger. Wie kann man das auf diese Sommerfestivals übertragen?
Ja, also Anreise ist natürlich ein Thema. Da müssen wir über Alternativen nachdenken. Und die Anreise alleine ist es natürlich nicht. Also da wird genauso Merchandise verkauft. Das heißt, alle Künstler überall sind aufgerufen, sich zu hinterfragen, aus welchem Material wird mein Merchandise hergestellt? Was werden die Leute verzehren, die zu mir aufs Festival kommen? Das heißt, die Auswahl letztlich. Ja, es ist überall ein sozusagen Beschaffungs- und Lieferkettenthema. Wenn der Künstler sagt, ich will das nicht mehr in dreckig und in ungesund, sondern ich will das in sauber, in kreislauffähig und in gesund, in menschenfreundlich sozusagen, dann haben wir natürlich einfach an jeder Stelle, ob klein oder groß, die Frage, nehme ich A, B oder C und was ist die Qualität dahinter? Und natürlich geht das in Wacken auch, aber Wacken wird ganz andere Herausforderungen haben und die sehen wir ja gerade auch ganz aktuell.
Tim Jansen, Geschäftsführer der Umwelt-NGO Cradle to Cradle, die also beispielhaft im letzten Jahr jedenfalls versucht haben, für große Konzerte der Toten Hosen und der Ärzte in Berlin auf dem Tempelhofer Feld dort nachhaltige Bedingungen herzustellen. Und ja, auch darüber, inwieweit das durchaus Vorbild sein könnte für weitere Konzerte. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Naja, ist noch ein bisschen hin. Aber immer wieder schauen wir nach Chemnitz, um zu hören, wie dort die Vorbereitungen für das Kulturhauptstadtjahr 2025 laufen. Das soll ja auch ein Schub sein für die Stadt, die immer noch ein bisschen am Rand der großen Kulturtracks liegt, übrigens auch mit dem Zug nicht allzu gut erreichbar. Obwohl Chemnitz große Schätze zu bieten hat, von der Oper bis zu den renommierten Kunstsammlungen, die zu den besten des Landes gehören. Im Museum Gunzenhauser zum Beispiel, da gibt es die wohl beste Otto-Dix-Sammlung der Republik. Anja Richter ist Leiterin des Museums Gunzenhauser. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Freuen Sie sich denn schon auf 2025?
Na logisch, total. Kann es kaum erwarten. Freue mich aber auch, dass wir dennoch noch ein kleines bisschen Zeit bis dahin haben, denn es gibt noch viel zu tun.
Was gibt es noch zu tun?
Wir haben durch Corona alle auch ein bisschen Zeit verloren, ne? Also wir konnten bestimmte Dinge noch nicht anstoßen und da müssen wir jetzt einfach zügig sein und weiter loslegen. Und es ist ein toller Prozess, es macht einen Riesenspaß, an den Projekten zu arbeiten und ich glaube, wir fiebern alle sehr auf 2025 hin.
Das klingt erst immer so, als sei es in jeder beliebigen Stadt in Deutschland. Chemnitz hat ja nochmal ganz besondere Probleme, das haben wir vor vielen Jahren auf den Straßen von Chemnitz auch gesehen, wie starke rechte Gruppen dort ihr Gesicht gezeigt haben, wie es zu Konflikten kam. Und die sind ja längst nicht ausgestanden. Also rechte, zum Teil antiliberale Kräfte haben einen großen Einfluss auch offenbar auf die Stadtgesellschaft von Chemnitz. Wie gehen Sie damit um?
Wir versuchen natürlich, das war, glaube ich, auch so die Lehre aus 2018. Also das hat uns ja alle sehr getroffen. Mich selbst natürlich auch sehr. Ich war da an dem Tag, stand ich ja auch gegenüber vom Karl-Marx-Kopf und habe diesen aggressiven Mob an Rechtsextremen gesehen. Ich hatte damals mein Baby noch auf dem Arm und als dann die Polizei kam und sagte, sie müssen jetzt gehen, wir können nicht mehr für ihre Sicherheit sorgen, dann war das natürlich echt ein massiver Schock, was uns auch in der Zeit danach in eine große Schockstarre erstmal versetzt hat. Und so war die gesamte anschließende Zeit für uns schwierig, weil die Stimmung in der Stadt einfach sehr aufgeladen gewesen ist. Und ich glaube, wir haben alle erstmal sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten und das zu begreifen, was das jetzt war, was das ist, was hier passiert, wie wir das einordnen und wie wir damit umgehen. Und natürlich ist es jetzt ruhiger geworden seit 2018. Gleichwohl kann man natürlich auch sagen, es gibt nach wie vor rechtsextreme Kräfte, die sind nicht ganz ruhig, die zeigen sich auch immer wieder.
Was heißt ruhiger, weniger sichtbar?
Naja, wenn man das mit 2018 vergleicht. Ne? Aber für uns ist natürlich immer noch das Thema, das Ganze auch immer noch an der Öffentlichkeit zu halten.
Da haben Sie ja im Museum Gunzenhauser schon einiges versucht, tatsächlich genau. In die Stadtgesellschaft reinzuwirken, liberale Kräfte zu stärken, Vielfalt zu stärken. Wie genau haben Sie das gemacht?
Die Kunstsammlungen allgemein haben sich dem geöffnet. Es wurde zum einen ein sogenannter dritter Ort etabliert, der Open Space, der sich eben bewusst auch hinterm Karl-Marx-Kopf befunden hat, also auch an dem Ort, wo es zu den Ausschreitungen gekommen ist. Ein dritter Ort, der sich eben mehr an die Bevölkerung richtet, um einfach so diese Hemmschwelle des Museums, ne? Also wie kriege ich viele Menschen in das Museum rein, in unsere Arbeit, die wir tun, Bildung, die wir vermitteln wollen, eben auch zeitgenössische Themen, die wir ansprechen wollen. Das war so eine Konsequenz aus 2018. Wir haben versucht, viele neue Formate auszuprobieren. Wir haben ja beispielsweise schon seit vielen Jahren den Kunstbus, der Schulen anfährt und Schulklassen abholt und ins Museum bringt. Also eine ganz unkomplizierte, kostenfreie Variante für die Schulklassen, der auch super gut genutzt wird. Der wurde dann eben zum Demokratiebus, um demokratische Werte zu vermitteln. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wo wir eben Chemnitzern und Chemnitzerinnen mit Migrationshintergrund ein Podium geboten haben, wo wir unterschiedliche Kulturen und Religionen zusammengebracht haben, einfach die demokratischen Werte zu stärken und eben auch ein offenes Chemnitz zu zeigen und auch ja stärker zu fördern. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass wir nicht alle Menschen erreichen können. Ne, also ich glaube, das ist auch so ein Fazit dieser Zeit.
Das heißt nicht alle? Heißt das, Sie können letztlich die Mehrheit nicht erreichen?
Na, von Mehrheit würde ich nicht sprechen. Aber wir haben ja immer den Anspruch, mit unseren Projekten, die wir angehen und mit den Ausstellungen, die wir machen, mit den Themen, die wir setzen, so viele Leute wie möglich ins Museum zu ziehen und alle dafür zu begeistern. Und natürlich eben auch, wie es ja auch in dem Kulturhauptstadt-Bewerbungsbuch ja immer groß, die stille Mitte, ein wichtiges Thema für uns ist. Die Frage auch, was ist die stille Mitte und wo ist die, wie kommt die in die Ausstellung? Und es gibt einfach verschiedene Projekte, die wir probiert haben. Und es gibt natürlich die komplett recht, ich spreche jetzt mal von den rechtsextremen Kräften, die wollen wir natürlich auch nicht im Museum haben. Ne? Also da wir wollen einfach auch starkes Gegenbild setzen und die Leute, die vielleicht nur mitlaufen, weil sie vielleicht nicht wissen, wo sie da dabei sind, eben auch zu einer Diskussion einzuladen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema und das ist das, was wir ja 2018, glaube ich, verstärkt begonnen haben. Und was wir jetzt eben auch mit den Kulturhauptstadtprojekten weiter ausführen werden. Ne? Also es wird eben nicht nur ein reines Kunstprogramm geben, sondern uns liegt eben auch sehr, sehr viel an der breiten Beteiligung und an der starken Vermittlung in die Gesellschaft hinein.
Und woran misst man das, ob das funktioniert oder nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste, ne? Aber wie wir das jetzt messen, naja, wir hoffen natürlich auf eine breite Besucherzahl, wir hoffen auf eine stärkere Vernetzung. Das kann man jetzt schon messen anhand der Projekte, die wir jetzt eben schon gestartet haben. Ich fange mal an mit meinem großen Projekt im Museum Gunzenhauser, der Ausstellung European Realities. Ich habe Anfang diesen Jahres ein Symposium dazu gemacht und ein Call for Paper durch Europa geschickt und habe eben besonders viele Rückmeldungen, vor allem aus Nord- Osteuropa und Südosteuropa bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe und dann eben viele Wissenschaftlerinnen eingeladen. Und wir haben in der Diskussion eben auch festgestellt, dass wir doch in mehreren Orten in Europa die gleichen Probleme haben und wir eben versuchen wollen, mit der Kunst da ranzugehen und durch den Blick zurück eben auch den Blick nach vorn vielleicht zu verändern und zu stärken.
Aber haben Sie das Gefühl, dass die Debatte, die von vielen Rechtsaußenkräften geführt wird, in Richtung einer anderen Kulturpolitik, einer eher nationalistischeren Kulturpolitik, eine mehr Abgrenzung, mehr Stolz auf die eigene Nation, mehr Homogenität, dass das dennoch auch seine Wirkung zeigt, dass diese Kräfte auch auf ihrer Seite stärker werden und zum Beispiel gegen ihre Projekte ja durchaus auch angehen, dass der Widerstand gegen das, was sie planen, was sie tun, auch stärker wird?
Natürlich gibt es diese Stimmen immer wieder, aber die werden natürlich nicht gehört, sage ich mal, sondern es wird eben klar gemacht, dass wir für demokratische Werte stehen und für eine offene Gesellschaft und eben uns nicht auf nationale Tendenzen berufen, sondern eben wirklich eine europäische Kulturhauptstadt sind und eine offene Stadt sein wollen, eine kunstbegeisterte und kulturbegeisterte Stadt zeigen wollen.
Und Sie haben es ja schon erwähnt, niedrigschwellige Angebote schaffen, den Kunstbus haben Sie erwähnt, ich glaube, inzwischen heißt der Demokratiebus, ne?
Ja, der hieß mal zwischendrin Demokratiebus,
der heißt jetzt wieder Kunstbus,
aber der macht natürlich trotzdem auch noch demokratische Bildung.
Das gehört ja auch dazu.
Das ist mittlerweile eins geworden.
Ein Bus jedenfalls, der Schulklassen auch unter anderem in ihr Museum bringt, auf direkte Art und Weise und kostenfrei. Wie versuchen Sie sonst, da Schwellen niederzureißen, tatsächlich auch Menschen zu erreichen? Jetzt mal jenseits der politischen Problematik, das ist ja auch wichtig, weil immer wieder gesagt wird, dass es mehr auswärtige Besucher gibt, zum Beispiel in Ihrem Museum als Einheimische.
Genau, das ist in der Tat so. Und natürlich versuche ich jetzt wieder, ich gehe jetzt mal wieder auf mein konkretes Beispiel mit der Ausstellung zu den europäischen Realismusbewegungen der 20er, 30er Jahre ein. Also zum einen auch ganz klar mit Themensetzungen. Also in der Ausstellung gibt es eben auch einen großen Themenraum zum Thema Sport. Wir denken an die Olympischen Spiele in den 20er Jahren. Es gibt das Thema des Sports ist massiv in die Kunst eingegangen. Es gibt Fußballbilder. Und so möchte ich eben auch Kooperationen mit einfach Sportvereinen in der Ausstellung machen. Es gibt natürlich die Kooperation mit Technik und Wissenschaft, mit Schulen, mit Angeboten für Kinder. Also wir versuchen eigentlich wirklich diese Themen, die wir haben, an eine breite Gesellschaft zu vermitteln. Und das ist eben auch der nächste Punkt, unseren dritten Raum, den Open Space, den wir jetzt eben hinterm Kamaskopf etabliert haben. Das ist auch ein Raum, der uns bis 2025 zur Verfügung steht, den eben auch weiter zu nutzen und damit eben auch sichtbarer in der Stadt zu sein und vielleicht so diese Hemmschwelle, die große, schwere Museumstür zu öffnen, dann eben abzubauen.
Gleich in der Nähe des Nischels, wie er in Chemnitz genannt wird. Der Karl-Marx-Kopf, der da schon seit DDR-Zeiten steht und bewahrt worden ist und offenbar immer noch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist, auch für diese Stadt, wo zumindest auch ein spezieller Space der Kunstsammlung in Chemnitz da entstanden ist. Eines von vielen Projekten im Vorfeld dieses Kulturstadtjahres 2025. Anja Richter ist Leiterin des Museums Gunzenhauser, Teil der Kunstsammlung in Chemnitz. Mit ihr haben wir gesprochen und wir werden uns natürlich wiederhören. Ist ja noch ein bisschen hin bis 2025 und hoffen wir das Beste. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedeke.
Das von Elon Musk in X umbenannte Twitter zieht vor Gericht gegen kritische Online-Forscher, die Hassrede und Falschinformationen im Netz aufdecken. Die Muttergesellschaft X Corporation wirft der Organisation Center for Countering Digital Hate CCDH vor, sie habe widerrechtlich auf Daten des Kurznachrichtendienstes zugegriffen. X sei durch die Berichte der Forscher Schaden entstanden, weil Werbekunden abgesprungen seien. Dem CCDH wird zum einen vorgeworfen, die Organisation habe dafür in Verletzung der Nutzerregeln größere Mengen von Tweets abgerufen. Zum anderen habe sie unrechtmäßig auf Daten zugegriffen, die der Analysefirma Brandwatch zur Verfügung gestellt worden seien. Mithilfe von Brandwatch können Unternehmen Online-Beiträge rund um ihre Marken nachverfolgen. Bradley Cooper wird nicht zur Premiere seines neuen Films nach Venedig reisen. Wie das Branchenmagazin The Wrap berichtet, verzichtet er auf Solidarität mit den Hollywood-Streikenden. Die Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA streiken seit Mitte Juli. Seit Mai haben bereits die Hollywood-Drehbuchautoren die Arbeit niedergelegt. Sie fordern eine bessere Vergütung und Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz. In Venedig ist Coopers Film Maestro einer der 23 Beiträge, die um den Hauptpreis Goldener Löwe konkurrieren. Die Filmfestspiele finden vom 30. August bis 9. September statt. Ein Teil der Asche des verstorbenen Frontmanns Lemmy Kilmister von der Rockband Motorhead kommt auf das Gelände des Heavy Metal Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken. Lemmy finde eine weitere Ruhestätte beim Wacken Open Air, wie die Veranstalter mitteilten. Der 2015 verstorbene Musiker soll morgen auf dem Festival mit einem unvergesslichen Akt geehrt werden. Die Motorhead-Mitglieder Phil Campbell und Mickey D sollen die Feierlichkeiten in Wacken begleiten. Wacken habe ein geliebtes Stück Heimat für Lemmy bedeutet, zitieren die Veranstalter Motorhead-Manager Todd Singerman.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Fazit.
Viele nannten es einfach nur das Haus des Verrückten.
Ein Haus, in dem man nicht genau weiß, bin ich schon drin oder noch draußen?
Wie ein zerklüftetes Gebirge.
Wir sind hier sehr gerne.
Wohnen in Ikonen.
Und genau die stellen wir vor, die Ikonen, herausragende Gebäude der Architekturgeschichte, in denen aber auch Menschen leben. Gestern waren wir in Amsterdam und heute sind wir in Deutschland, in Darmstadt, in der dortigen Künstlerkolonie. Vor 100 Jahren entstanden, inzwischen UNESCO-Welterbe und zum Teil auch immer noch Wohnort von Künstlerinnen und Künstlern. Ludger Fittgau war für uns dort.
Also das ist eine Metallsonde, wenn die angenähert wird an einen metallischen Gegenstand, dann fängt die so an zu piepen. Das heißt noch lange nicht, dass da eine Mine ist. In der Regel ist dann irgendwie ein Kugelschreiber oder irgendwas liegt da rum. Aber gelegentlich dann eben auch Munition.
Der Fotograf und bildende Künstler Lukas Einsele hat schon lange vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen, sich mit Landminen zu beschäftigen. In seinem Atelier in der neuen Künstlerkolonie Darmstadt hängt ein Foto in Plakatgröße, das einen Minensucher in Sicherheitskleidung mit einer Metallsonde in der Hand in einem Waldgebiet in Kambodscha zeigt.
Wurde aber vor einigen Jahren heftig geräumt.
Die 7 Atelierhäuser im Bungalow-Stil der Mitte des 20. Jahrhunderts bilden eine kleine Siedlung. Die Häuser liegen im Park Rosenhöhe, der unmittelbar an das UNESCO-Welterbe anschließt. Die Bungalows sind von den Baumkronen alter Bäume gegen Hitze geschützt. Die großen Gärten ohne Zäune bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern Gelegenheit zu freiem Austausch. Im Sommer finden Diskussionsrunden und Partys in der kreativen Kolonie deshalb auch gerne unter offenem Himmel statt. Die neue Siedlung sollte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einerseits günstigen Wohnraum für notorisch finanzschwache freie Künstlerinnen und Künstler schaffen. Andererseits aber auch die frühe Moderne der Mathildenhöhe in gewisser Weise fortschreiben. Wie setzen sich die heute hier arbeitenden Künstlerinnen und Künstler ins Verhältnis zum eher musealen UNESCO-Welterbe gleich nebenan? Lukas Einsele.
Also einmal glaube ich nicht, dass es einen Common Sense hier gibt. Davon würde ich mal ausgehen. Und ich glaube, so eine Anknüpfung an eine Tradition, welche auch immer das gewesen sein mag, der Mathildenhöhe, ist hier von den Bewohnern nicht unbedingt intendiert.
Swantje Günzels Blick zum Beispiel geht eher in die Zukunft. Die Hamburger Künstlerin lebte im vergangenen Jahr einige Monate in der neuen Künstlerkolonie und beschäftigte sich mit der Frage, wie die Raumfahrt künftig aussieht, wenn sich immer mehr Weltraumschrott im Orbit ansammelt. Dabei arbeitete sie mit dem European Space Operations Center, ESOC, zusammen, das von Darmstadt aus die europäischen Weltraumprojekte steuert. Für eine Ausstellung in einem der Atelierhäuser hatte sie eine von 20 DIN A4 Seiten aus den 1960er Jahren eingerahmt, auf denen damals die Objekte von mehr als einem Zentimeter Durchmesser gelistet waren, die von Menschen zu dieser Zeit in den Weltraum gebracht worden waren.
Als Gegenstück zu dieser gerahmten Seite werde ich ein iPad in die Ausstellung hängen, auf dem ein Dokument läuft, wo auf über 15.000 Seiten die Situation der Objekte jetzt festhält. Das heißt, es sind so viele Objekte, die größer als ein Zentimeter sind, dass es auf über 15.000 Seiten passt im Vergleich zu den 20 engzeilig beschriebenen Seiten von damals, von 1964.
Lukas Einsele engagiert sich in der neuen Künstlerkolonie Darmstadt im Verein Kultur einer Digitalstadt, der Stipendien an Künstlerinnen und Künstler wie Swantje Günzel vergibt. Dem Verein gelingt es damit vor allem in den letzten Jahren mehr und mehr zu zeigen, dass die Mathildenhöhe zumindest am Rande mehr ist als ein Museum. Die großen Fensterflächen der Atelierhäuser aus der Nachkriegszeit dienten vor allem während der Corona-Pandemie als Projektionsflächen für Videofilme, die von außen betrachtet werden konnten. Lukas Einsele.
Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten wir hier das fast Privileg oder auch die Aufgabe, Kultur zu vermitteln. Alle Institute waren geschlossen, alle Museen, alle Theater. Nirgendwo war was zu sehen und wir hatten hier Scheiben, die auf einen Weg, einen stark frequentierten Weg führten und in diese Scheiben projizierten wir Filme von Künstlerinnen und Künstlern, Interviews, aber auch künstlerische Arbeiten und das wurde mit Hunger angeschaut. Also man merkte, wie wichtig Kultur für die Menschen ist und da sehen wir auch eine Aufgabe, diesen Ort als einen Diskurs, als einen Vermittlungsort, als einen Interaktionsort zu kultivieren.
Aktuell ist es wieder der Krieg, der die künstlerische Agenda der neuen Künstlerkolonie in Darmstadt mitprägt. Mehr als drei Viertel aller Minenunfälle weltweit ereigneten sich bis vor Beginn des Ukraine-Kriegs in Kambodscha, Afghanistan und Angola. Für sein Langzeitprojekt One Step Beyond – Wiederbegegnung mit der Mine erhielt Lukas Einsele den Deutschen Fotobuchpreis. Nachdem er 2019 von seinem jüngsten Stipendiumsaufenthalt in der römischen Villa Massimo zurück in Darmstadt ist, arbeitet er noch einmal verstärkt an Projekten, die sich mit der Umformung von Wäldern durch Kriegslasten auseinandersetzen. Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis. Die Künstlersiedlung der Bungalows aus Beton und Glas, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, wird nun mit den Herausforderungen der Kriege des 21. Jahrhunderts konfrontiert.
Die Künstlerkolonie in Darmstadt für uns Besuch von Ludger Fittger. Und morgen sind wir in unserer Reihe über das Wohnen in Ikonen im Olympischen Dorf in München. So, und jetzt geht es uns um ein neues Rollenspiel. Und zwar nicht irgendeins, sondern eines der wichtigsten Spieleveröffentlichungen des Jahres. Ein Blockbuster, den Millionen spielen werden. Baldur's Gate Part 3. Also Baldur's Gate Teil 3. Und so klingt es.
My life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. I must finish what I started. Death's design will be complete.
Benedikt Wenke, worum geht es genau in diesem Spiel? Was macht das so besonders?
Also es ist ein sehr klassisches Fantasy-Rollenspiel. Am Anfang erstelle ich mir da einen Charakter in einem sehr detaillierten Editor. Da kann ich von Frisur über Gesichtsform bis hin zur Spezies und Hintergrund alles einstellen. Und dann begebe ich mich mit diesem Charakter in eine Fantasy-Welt. Entweder sieht man den Charakter so von schräg oben oder man schaut ihm über die Schulter. In dieser Welt wartet dann natürlich eine große Geschichte um einen Bösewicht auf einen, aber auch viele kleine und große Aufgaben, die man so erledigen kann, weitere Charaktere, die man kennenlernen kann und natürlich auch Gegner, die man im Kampf besiegt. Das Ganze basiert auf Dungeons and Dragons. Auch das ist ein Rollenspiel, das man aber meist in einer festen Gruppe mit so Stift, Papier und Würfeln spielt, also wirklich analog am Tisch, wo man sich in die Rolle eines Charakters hineinversetzt und Abenteuer erlebt. Kennt man vielleicht auch aus der Serie Stranger Things, da spielt das auch eine größere Rolle.
In jedem Fall scheint es einen regelrechten Hype gegeben zu haben um dieses Spiel schon seit einiger Zeit. Es ging sogar so weit, dass, offenbar scheint dieses Spiel ja Standard zu setzen. Es ging jedenfalls so weit, dass auch viele andere Entwickler gesagt haben, die jetzt nicht an diesem Spiel beteiligt waren, nicht jedes Spiel kann diese Standards erfüllen. Was ist das für eine Debatte, die da geführt worden ist?
Also es gab da vor allem eine Reihe an Posts auf X oder ehemals Twitter vom Spieleentwickler Zalavia Nelson Jr. Und er meinte, auch er freut sich sehr auf dieses Spiel, aber Rollenspielfans sollten nicht von jedem Spiel künftig solche Standards erwarten, denn Baldur's Gate 3 habe Voraussetzungen, die kaum ein anderes Spiel überhaupt erfüllen kann. Sehr viel Entwicklungszeit, also mehrere Jahre, hunderte EntwicklerInnen und eben diese große Marke Dungeons & Dragons dahinter, die gerade sehr beliebt ist.
Darüber sollten wir auch unbedingt gleich noch sprechen, wie viel in so ein Spiel eigentlich investiert wird, auch in Ressourcen. Aber erstmal vielleicht, ja, wie ist es eigentlich sonst auch inhaltlich vielleicht zu erklären oder dramaturgisch? Woher kommt der Hype und diese hohen Erwartungen an so ein Spiel?
Also diese große Marke Dungeons & Dragons ist auf jeden Fall ein Faktor. Nostalgie ist ein weiterer. Die ersten beiden Teile von Baldur's Gate sind schon vor langer Zeit erschienen. Ich erinnere mich da selber noch dran, wie ich das mit einem Freund in dessen Jugendzimmer gespielt habe. Und dann gab es vor kurzem noch einen weiteren Auslöser. Es ist nämlich so ein Spielausschnitt vor kurzem im Internet rumgegangen, der den Hype nochmal deutlich vergrößert hat.
Forgive me, I lost the run of myself. Sometimes If blood runs hot enough, it's difficult to tame the beast.
Genau, das Ganze ist eine Szene aus einem Livestream, in dem das Spiel präsentiert wird. Das fängt an, wie ein Mann so ein bisschen überwältigt ist von seinen Gefühlen. Und wir sehen dann einen anderen nackten Charakter, wie er sich so ins Gras legt. Der erste Charakter wiederum verwandelt sich dann in einen Bären und kommt sehr liebevoll auf den anderen Charakter zu. Der Bär ist eigentlich ein Druide, der sich verwandeln kann. Und diese Szene ist im Netz viral gegangen, einfach unter dem sehr deutlichen Titel Bärsex.
Okay, also Sex mit einem Bär, jedenfalls in diesem Spiel. Und das kommt auch bei der gesamten Bandbreite der vielen Millionen Dungeons & Dragons Spielefans gut an, so eine Szene?
Auf jeden Fall, dass dieses Spiel solche Möglichkeiten beinhaltet, spricht für viele dafür, dass die EntwicklerInnen Dungeons & Dragons sehr verstanden haben, das Prinzip und diese wilden Geschichten, die dabei entstehen, einfach weil in den Rollenspielrunden oft sehr kreative, verrückte Dinge passieren, auf die die SpielerInnen einfach Lust haben und das in Videospielen bisher nicht so den Platz gefunden hat. Dafür fehlten da bisher einfach die Freiheiten in Videospielen.
Und jetzt nochmal zu den Ressourcen. Sie haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass da einiges reingeflossen ist in dieses Spiel. Das ist ja, ich würde es mal vielleicht als Blockbuster-Spiel beschreiben. Also, wie viel fließt in so ein Projekt? Welche Ressourcen finden sich da wieder?
Das wissen wir bei Baldur's Gate 3 nicht genau. Spielestudios reden nicht gern öffentlich über Geld. Es wird aber im dreistelligen Millionenbereich liegen. Wenn man sich die Entwicklungsdauer und die Zahl der Menschen anschaut, die daran arbeiten. Wir wissen von anderen Blockbuster-Spielen, was sie gekostet haben. Zum Beispiel The Last of Us 2 und Horizon Forbidden West. Das sind beides sehr große Titel von Sony. Und die haben beide jeweils so 210 bis 220 Millionen Dollar gekostet. Und so von Teamstärke und Entwicklungszeit sind die zumindest vergleichbar mit Baldur's Gate 3.
Nun kommt das Spiel in Kürze raus. Benedikt Wenk, Sie konnten es noch nicht spielen, aber Sie kennen die Vorgängerspiele. Was erwarten Sie letztlich auch, von der Qualität dieses Spiels, was jetzt rauskommt?
Also nach allem, was ich so mitbekommen habe, wird das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war auch wirklich sehr lange in der Entwicklung. Die Community wurde sehr eng eingebunden in diese Entwicklungszeit, wurde sehr auf die Wünsche eingegangen. Und ich glaube, dass das sehr gut wird. Wie gesagt, ich habe auch so selber diesen nostalgischen Gedanken bei Baldur's Gate 1 und 2, das ich selber als Jugendlicher gespielt habe. Also ich bin sehr optimistisch, was das Spiel angeht.
Benedikt Wenk über eine der wichtigsten Spieleveröffentlichungen dieses Jahres, nämlich Baldur's Gate 3, zu haben für Windows, macOS und PlayStation 5. So, kommen wir zu einem Klassiker dieser Sendung, nämlich der Blick in die Feuilletons des nächsten Tages. Arno Zesek hat sie gelesen.
Deutschland, Land des Lächelns, titelt die Süddeutsche Zeitung. Falls Sie jetzt skeptisch werden, Moment mal, Deutschland hängen die Mundwinkel doch tiefer herab als unsere Ex-Kanzlerin, dann ist die SZ-Unterzeile präzise auf Sie gemünzt. Die Selbstwahrnehmung hierzulande mag düster sein, doch wer aus dem Vereinigten Königreich kommt, staunt hier über glückliche Menschen und üppige Supermärkte. Es ist die Schriftstellerin A.L. Kennedy, die Deutschland nach langer Lesereise tüchtig abfeiert. Sie sind genau die deutschen Deutschen, die ohne Grund lächeln. Wie erleichternd ist es doch, unter Menschen zu sein, die nicht überwiegend depressiv sind. Sie leben noch nicht an einem Ort, an dem die Freundlichen es vermeiden, ihre Freundlichkeit zu zeigen und die Grausamen sich an der zur Schaustellung erfreuen. Sie müssen nie sagen, dass sie kein Deutscher mehr sein wollen, weil ihnen das Land irgendwie unter den Füßen weggezogen und ausgetauscht wurde. Dem Loblied auf Deutschland stellt Kennedy eine barsche Abrechnung mit dem Vereinigten Königreich gegenüber. Wenn man den Populisten nachgibt, wenn man ihnen erlaubt, die Moral zu verzerren, die Realität zu untergraben und so zu tun, als gäbe es zu jedem Argument ein ebenso legitimes Gegenargument, dann bekommt man Scheiße. Wenn man einer hypnotisierten Presse erlaubt, Faschisten Sauerstoff zu geben, wenn man diese Faschisten Macht sammeln lässt an schäbigen Orten, wo sich Spionage, Mafia-Mentalität und Narzissmus treffen, dann bekommt man Scheiße, endlos viel Scheiße. Und sie kriegen Tod. Die Zahl der unnötigen Toten in Großbritannien ist beschämend. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben unsere Politiker effektives Regieren durch performative Grausamkeit ersetzt. Deshalb sterben Menschen. Wir sind ein bisschen ratlos ob des raunenden Tons von A.L. Kennedy und würden gern konkret erfahren, wen sie für die Reiter der britischen Apokalypse hält. Aber ein Leseerlebnis ist der SZ-Artikel allemal. Das gilt auch für »Das Drama der Mittelschichtsfrau«. Unter diesem Titel bespricht Peter Praschel in der Tageszeitung Die Welt den autofiktionalen Roman Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, der österreichischen Schriftstellerin Doris Knecht. Knecht hatte in der Wochenzeitung Die Zeit verlautbart, sie habe keine Lust mehr auf die literarisch aufbereiteten Probleme mittelalter Männer. Und Praschel bemerkt nun, warum sollen sich Mittelschichtfrauen im mittleren Alter, die gerne in Mittelschichtgegenden in Mittelschichtwohnungen leben wollen, nicht über alles aussprechen? Für Frauen, die nicht immer die literarisch aufbereiteten Probleme mittelalter Männer lesen wollen, ist das sicher toll. Wahrscheinlich ist genau das so hilfreich an autofiktionalen Texten. Man kann sich in ihnen wiederfinden, statt sich aus ihnen herausbewegen zu müssen. Man merkt, dass man nicht allein ist mit dem Kleinkram, der ein Leben ausmacht, und dass man es auch schaffen kann, ohne depressiv, tablettensüchtig oder muffig werden zu müssen. Am Ende bringt man gut gelungene Kinder vom Hof, hat danach noch super angenehme Jahre vor sich und, falls man will, kann man sogar ein Buch darüber schreiben. Peter Praschel über Doris Knechts, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Autoliebhaber und Fahrradhasser und nicht wenige Autohasser und Fahrradliebhaber sollten die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufschlagen. In der niederländischen Stadt Utrecht, so berichtet Judith Lemke, ist heute schon Realität, was die deutschen Verfechter des motorisierten Individualverkehrs fürchten, wie Motorschaden und Tempolimit zusammen, während es für grüngesinnte Stadtplaner die Zukunft des innerstädtischen Verkehrs ist. Eine Infrastruktur, die dem Fahrrad nicht nur bedingungslos Vorfahrt gibt, sondern es seinen Benutzern auch so angenehm wie möglich macht, während der Autofahrer zu spüren bekommt, dass er in der Stadt bestenfalls geduldet ist. Die Einzelheiten, darunter solche, die laut Lemke vielen Deutschen den Treibstoff in den Adern gefrieren lassen, lesen Sie bitte in der FAZ nach. Was indessen E-Autos betrifft, zeigt die Tageszeitung ein Nachtfoto des brennenden Frachters Fremantle Highway und notiert, dass ausgerechnet Elektroautos, Symbole der nachhaltigen Transformation, die mutmaßliche Brandquelle sind, zeigt, wie komplex die Situation ist. Am Ende zurück zum Anfang. Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, jene SZ-Überschrift zu bewahrheiten, die kühn behauptet, Deutschland, Land des Lächelns.
Arno Zasek aus den Feuilletons vom 2. August. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer.